Kommentar zu Kapitel 3. Sie müssen gut aufpassen, wenn Sie nicht wissen, wohin Sie gehen, denn es könnte sein, dass Sie nicht ankommen. Yogi Berra. Der Unsinn vom Bullenmarkt. In diesem Kapitel zeigt Graham, über welche seherische Begabungen er verfügt. Er blickt 2 Jahre in die Zukunft und sagt den katastrophalen Bärenmarkt von 1973-1974 vorher, in dem die amerikanischen Aktien 37% ihres Wertes verloren. Er schaut auch mehr als 2 Jahrzehnte in die Zukunft, verurteilt die Logik der Börsengurus und stempelt die Bestseller, die es am Ende seines Lebens noch nicht einmal gab, als bedeutungslos ab. Kernstück von Grahams Argumentation ist, dass der intelligente Investor niemals die Zukunft prognostizieren darf, indem er ausschließlich die Vergangenheit hochrechnet. Leider war dies genau der Fehler, den ein Experte nach dem anderen in den 90er Jahren beging. Eine Flut optimistischer Veröffentlichung folgte dem Buch »Stocks for the Long Run« von Jeremy Siegel, Professor für Finanzwissenschaften an der University of Wharton, und der Optimismus fand seinen Höhepunkt in einem wilden Schlussakkord mit James Glassman und Kevin Hassetts Buch »Dow 36,000«, dem Werk »Dow 40,000« von David Elias und »Down 100,000« von Charles Cadillac, die alle im Jahr 1999 erschienen. Diese Propheten behaupten, dass Aktien seit 1802 einen durchschnittlichen Gewinn von jährlich 7% nach Inflation gebracht hätten. Deshalb, so folgerten sie, könne der Investor dies auch für die Zukunft erwarten. Einige Bullen gingen sogar noch weiter. Weil Aktien in allen Zeiträumen der vergangenen 30 Jahre immer besser gewesen seien als Anleihen, müssten Aktien weniger Risiko bergen als Anleihen oder sogar Barmittel auf der Bank. Und wenn man das Risiko der Aktien dadurch eliminieren könne, dass man sie nur lange genug hält, weshalb sollte man sich überhaupt darüber streiten, wie viel man dafür zahlen muss? 1999 und Anfang 2000 fanden wir den Unsinn des Bullenmarktes überall. Am 7. Dezember 1999 trat Kevin Landis, der Portfoliomanager des First-Hand Investment Fonds, in einem Beitrag der Sendereihe Moneyline bei CNN auf. Er wurde gefragt, ob die Aktien der Mobiltelefongesellschaften überbewertet seien, als viele mit einem geradezu riesigen KGV gehandelt wurden. »Das ist keine Manie«, giftete er zurück. »Sehen Sie sich einmal dieses Wachstum an, den absoluten Wachstumswert. Der ist enorm.« Am 18. Januar 2000 erklärte Robert Fröhlich, Chefstratege der Investmentabteilung von Kemper Funds, dem Wall Street Journal, »Hier handelt es sich um eine neue Weltordnung. Wir sehen, wie die Leute sich von allen richtigen Aktien mit den richtigen Leuten mit der richtigen Vision trennen, weil der Aktienkurs zu hoch ist. Das ist der größte Fehler, den ein Investor machen kann.« Am 20. April 2000 stellte Jeffrey M. Applegate, damals Chefstratege der Investmentabteilung von Lehman Brothers, in einer Ausgabe von Business Week die rhetorische Frage: Ist der Aktienmarkt heute riskanter als vor 2 Jahren, nur weil die Kurse höher sind? Die Antwort ist nein. Doch die Antwort ist ja. Es war schon immer so und es wird immer so bleiben. Und als Graham fragte, kann eine derartige Kopflosigkeit unbestraft bleiben, wusste er, dass die Antwort auf diese Frage immer Nein ist. Wie ein wütender griechischer Gott zermalmte der Aktienmarkt jeden, der geglaubt hatte, die hohen Gewinne der späten 90er Jahre seien eine Art göttliches Recht. Hören Sie, wie es den Prognosen von Landis, Fröhlich und Applegate erging. Von 2000 bis 2002 verlor Nokia, die beständigste Lieblingsaktie der Kategorie Mobiltelefone, von Landis nur 67%, während die schlechteste, Windstar Communications, um 99,9% einbrach. Fröhlichs Favoriten unter den Aktien, Cisco Systems und Motorola, fielen bis Ende 2002 um 70%. Die Anleger verloren allein mit Cisco über 400 Milliarden Dollar, mehr als die jährliche Wirtschaftsleistung von Hongkong, Israel, Kuwait und Singapur zusammengenommen. Im April 2000, als Applegate seine rhetorische Frage stellte, stand der Dow Jones Industrial Average bei 11.187 Zählern. Der Nasdaq Composite Index stand bei 4.446 Punkten. Ende 2002 taumelte der Dow bei 8.300, während der Nasdaq auf 1.300 Punkte zusammengeschmolzen war und vernichtete damit die gesamten Gewinne, die er in den vorhergehenden 6 Jahren angesammelt hatte. Das Überleben der Fettesten. In der Behauptung, dass Aktien langfristig immer schon besser waren als Anleihen, lag ein fataler Fehler. Zuverlässige Zahlen von vor 1871 gibt es nicht. Die Indizes repräsentieren die Gewinne des amerikanischen Aktienmarktes, die lediglich 7 Aktien enthielten. Um 1800 gab es jedoch etwa 300 Aktiengesellschaften in Amerika, viele davon in der Jeffersonschen Version des Internet, hölzerne Schlagbäume und Kanäle. Die meisten gingen in Konkurs und die Investoren verloren ihr letztes Hemd. Doch die Aktienindizes ignorierten alle Aktiengesellschaften, die in diesen frühen Jahren pleite machten. Ein Problem, das wir unter Vorliebe für die Überlebenden kennen. Somit überbewerten diese Indizes großzügig die Ergebnisse, die von echten Investoren erzielt wurden, denen das Wissen fehlte, welche der 7 Aktien sie kaufen sollten. Eine einsame Handvoll Aktiengesellschaften, dazu gehörten die Bank of New York und J.P. Morgan Chase, blühte seit 1790 stetig auf. Doch jeder Aktie, die auf wundersame Weise überlebte, standen Tausende von finanziellen Katastrophen gegenüber, wie beispielsweise Dismal Swamp Canal Corporation, Pennsylvania Cultivation of Mines Corporation und Snickers Gap Turnpike Corporation. Alle wurden von den historischen Aktienindizes verschwiegen. Jeremy Siegels Daten zeigen, dass nach Inflation die Aktien zwischen 1802 und 1870 jährlich um 7% gewannen, Anleihen um 4,8% und Barmittel um 5,2%. Doch Elroy Dimson und seine Kollegen an der London Business School schätzen, dass die Gewinne mit Aktien vor 1871 um mindestens 2% pro Jahr zu hoch angesetzt wurden. In der realen Welt schnitten Aktien demnach nicht besser ab als Barmittel und Anleihen, vielleicht sogar ein wenig schlechter. Jeder, der behauptet, die langjährigen Aufzeichnungen würden beweisen, dass Aktien garantiert besser laufen als Anleihen oder Barmittel, ist schlicht und einfach ein Ignorant. Je höher sie steigen, desto tiefer fallen sie. Als dauerhaftes Gegenmittel gegen diesen Bullenmarktquatsch rät Graham dem intelligenten Investor, einige einfache und skeptische Fragen zu stellen. Weshalb sollten die künftigen Gewinne bei Aktien immer so bleiben, wie sie in der Vergangenheit waren? Wenn jeder Anleger zur Überzeugung kommt, dass man mit Aktien langfristig garantiert Geld verdienen kann, würde der Markt letztlich nicht überbewertet sein? Und wenn dies der Fall ist, wie können dann die künftigen Gewinne so hoch sein? Grahams Antworten wurzeln wie immer in der Logik und im gesunden Menschenverstand. Der Wert einer jeglichen Investition ist und muss es immer sein, eine Funktion des Kurses, den die Anleger dafür bezahlen. Ende der 90er Jahre schwand die Inflation, die Unternehmensgewinne schienen anzuschwellen und der größte Teil der Welt war friedlich. Das bedeutete aber nicht, noch konnte es jemals bedeuten, dass Aktien es wert waren, zu jedem Preis gekauft zu werden. Da die Gewinne, die Unternehmen erzielen können, begrenzt sind, sollte auch der Preis, den Investoren zu bezahlen bereit sind, seine Grenzen haben. Hier ein Beispiel. Michael Jordan war wahrscheinlich der beste Basketballspieler aller Zeiten und er zog die Zuschauer wie ein riesiger Elektromagnet ins Stadion von Chicago. Die Chicago Bulls machten ein Schnäppchen, als sie Jordan bis zu 34 Millionen Dollar jährlich zahlten, nur um mit einem Ball auf einem hölzernen Parkett herumzuspielen. Das heißt aber nicht, dass es gerechtfertigt wäre, wenn die Bulls ihm 340 Millionen Dollar oder 3,4 Milliarden Dollar oder 34 Milliarden Dollar je Saison gezahlt hätten. Die Grenzen des Optimismus. Sich auf die jüngsten Gewinne des Marktes zu konzentrieren, wenn die Situation rosig war, so warnt Graham, wird zu der ziemlich unlogischen und gefährlichen Schlussfolgerung führen, dass solch wunderbare Ergebnisse für Aktien auch in der Zukunft erzielt werden könnten. Von 1995 bis 1999, als der Markt jährlich um mindestens 20% wuchs, ein Anstieg, den Amerika noch nie erlebt hatte, wurden die Aktienkäufer sogar noch optimistischer. Als Mitte 1998 Investoren vom Meinungsforschungsinstitut Gallup für das Brokerhaus Payne Webber befragt wurden, erwarteten sie, dass sie mit ihrem Portfolio im nächsten Jahr durchschnittlich etwa 13% verdienen würden. Anfang 2000 war der erwartete Gewinn schon auf über 18% gestiegen. Erfahrene Profis waren ebenso optimistisch und schraubten ihre Gewinnerwartungen nach oben. Im Jahr 2001 zum Beispiel hob SBC Communications den geplanten Gewinn von 8,5% auf 9,5% an. 2002 lag die durchschnittliche Gewinnquote bei den Pensionsplänen der Unternehmen im S&P 500 auf einem Rekordhoch von 9,2%. Ein kurzer Nachtrag zeigt die schrecklichen Folgen dieser überschäumenden Begeisterung. 2001 und 2002 stellte Gallup fest, dass die durchschnittliche Gewinnerwartung für ein Jahr auf 7% gesunken war, auch wenn die Anleger jetzt zu nahezu 50% günstigeren Kursen kaufen konnten als 2002. Diese übereifrigen Annahmen zu den Erwartungen an ihren Pensionsplan werden die Unternehmen des S&P 500 zwischen 2002 und 2004 mindestens 32 Milliarden Dollar kosten, so die neuesten Schätzungen der Wall Street. Auch wenn alle Anleger im Prinzip wissen, dass sie billig kaufen und teuer verkaufen sollen, machen sie es in der Praxis letztendlich oft umgekehrt. Grahams Warnung in diesem Kapitel ist ganz einfach. Nach dem Gesetz des Gegenteils gilt, je begeisterter die Anleger langfristig vom Aktienmarkt sind, desto sicherer ist es, dass sie schon bald das Gegenteil erleben werden. Am 24. März 2000 erreichte der amerikanische Aktienmarkt mit 14,75 Billionen Dollar seinen Höchstwert. Am 9. Oktober 2002, nur 30 Monate später, waren die amerikanischen Aktien nur noch 7,41 Billionen Dollar wert. Inzwischen wurden viele Experten sehr pessimistisch und prognostizierten gleichbleibende oder gar negative Gewinne auf Jahre hinaus, sogar über Jahrzehnte hinweg. An diesem Punkt würde Graham eine einfache Frage stellen. In Anbetracht dessen, wie grundlegend falsch die Experten lagen, als sie sich zuletzt einig waren, stellt sich die Frage, weshalb ein intelligenter Investor ihnen jetzt Glauben schenken sollte. Was kommt demnächst? Stattdessen sollten wir nun mit dem Geschrei aufhören und über die künftigen Gewinne nachdenken, so wie Graham es getan hätte. Die Performance des Aktienmarktes ist von drei Faktoren abhängig. Erstens dem realen Wachstum, Anstieg der Unternehmensgewinne und Dividenden. Zweitens dem Inflationswachstum, dem allgemeinen Preisanstieg in der gesamten Wirtschaft. Und drittens dem spekulativen Wachstum oder Rückgang jeder Zunahme oder Abnahme des Appetits der Anleger auf Investitionen und Aktien. Langfristig belief sich das Wachstum des Gewinns je Aktie im Durchschnitt auf 1,5 bis 2%, die Inflationsrate nicht eingerechnet. Anfang 2003 hatten wir eine Inflationsrate von 2,4% jährlich. Die Dividendenrendite lag bei 1,9%. Somit gilt 1,5% bis 2% plus 2,4% plus 1,9% ergibt 5,8 bis 6,3%. Langfristig bedeutet dies, Sie können begründet erwarten, dass Aktien im Durchschnitt einen Gewinn von 6% oder 4% nach Einrechnung der Inflationsrate erwirtschaften. Wenn die Privatanleger wieder gierig werden und die Aktienkurse in den Himmel steigen lassen, dann wird dieses spekulative Fieber die Gewinne vorübergehend noch höher treiben. Wenn aber die Anleger voller Angst sind, wie es in den 30er und 70er Jahren der Fall war, werden die Gewinne vorübergehend sinken. Das ist der Punkt, an dem wir uns im Jahr 2003 befinden. Robert Shiller, Professor für Finanzwissenschaften an der Universität von Yale, sagt, Graham habe seinen Ansatz zur Wertbestimmung inspiriert. Shiller vergleicht den aktuellen Kurs des S&P 500 mit den durchschnittlichen Unternehmensgewinnen der letzten 10 Jahre nach Inflation. Nachdem er die historischen Aufzeichnungen kritisch geprüft hatte, zeigte Shiller Folgendes. Wenn das Verhältnis über 20 steigt, weist der Markt danach meist schwache Gewinne aus. Wenn es unter 10 sinkt, dann bringen Aktien später in der Regel ansehnliche Gewinne. Anfang 2003 lagen die Kurse nach Schillers Berechnungen 22,8-mal über den durchschnittlichen inflationsbereinigten Gewinnen des letzten Jahrzehnts, immer noch in einer Gefahrenzone, aber weit entfernt vom verrückten Niveau beim 44,2-fachen der Gewinne im Dezember 1999. Wie verhielt sich der Markt in der Vergangenheit in einer ähnlichen Situation wie heute? Abbildung 3.1 zeigt die vorhergehenden Zeiträume, als die Aktien auf ähnlich hohem Niveau lagen und wie es ihnen in den darauffolgenden 10 Jahren erging. Die hier im Buch befindliche Abbildung finden Sie unter https://www.m-vg.de/link/graham-investieren. Also hat sich der Aktienmarkt nach Bewertungen, die ähnlich waren wie die von Anfang 2003, in den folgenden 10 Jahren manchmal recht gut geschlagen, zuweilen aber auch ziemlich schwach, und er wurstelte sich den Rest der Zeit mehr schlecht als recht durch. Vermutlich würde Graham, der immer sehr konservativ war, den Unterschied zwischen den geringsten und den höchsten Gewinnen in der Vergangenheit aufteilen und hochrechnen, dass Aktien im kommenden Jahrzehnt jährlich rund 6% Gewinn bringen oder 4% nach Berücksichtigung der Inflation. Interessant ist, dass die Hochrechnung genau der Schätzung entspricht, die wir erhalten haben, als wir das reale Wachstum, das durch Inflation bewirkte Wachstum und das spekulative Wachstum addierten. Im Vergleich zu den Gewinnen der 90er Jahre sind 6% lediglich Peanuts. Doch ist dies immerhin besser als das, was man wahrscheinlich von Anleihen erwarten darf und für die meisten Anleger Grund genug, Aktien in einem diversifizierten Portfolio zu halten. Doch gibt es in Grahams Konzept noch eine zweite wichtige Lehre. Das Einzige, worauf man sich bei der Prognose künftiger Aktiengewinne verlassen kann, ist die Erkenntnis, dass man mit der Prognose wahrscheinlich falsch lag. Die Vergangenheit lehrt uns, dass die Zukunft uns immer wieder überraschen wird. Immer. Die logische Konsequenz aus diesem Gesetz der Finanzgeschichte ist, dass die Märkte besonders jene Anleger überraschen werden, die fest davon überzeugt sind, dass ihre Einschätzung der Zukunft richtig ist. Bescheidenheit bei den Prognosen, so wie bei Graham, wird sie davon abhalten, zu stark auf eine Zukunftsprognose zu setzen, die sich als falsch erweisen könnte. Deshalb sollten Sie Ihre Erwartungen nicht zu hoch schrauben, allerdings sollten Sie gleichzeitig aufpassen, dass Sie dabei nicht depressiv werden. Für den intelligenten Investor gibt es immer Hoffnung, weil sie es geben muss. In den Finanzmärkten wird es meist umso besser laufen, je schlechter die Lage aussieht. Ein Zyniker sagte einmal zu G.K. Chesterton, dem britischen Essayisten und Romanautor, »Wohl dem, den nichts erwartet, denn er kann nicht enttäuscht werden.« Chestertons Antwort, »Wohl dem, der nichts erwartet, denn er kann sich über alles freuen.«